ich habe ja so ein bisschen von meinem Background erzählt, dass ich halt von der Landwirtschaft komme und dass man bei uns früher, um ein Feuer zu machen, halt einen alten Autoreifen draufgeschmissen hat. Und dass es für mich manchmal schwerfällt, wenn Menschen halt versuchen, diese Welt zu retten. Aber was ich damit sagen wollte, ist eigentlich was anderes. Ich wollte unsere Gesellschaft widerspiegeln und ich wollte erklären, dass es in unserer heutigen Zeit so eine neue Religion gibt. Also wir müssen quasi verstehen, dass wir diese Religion abgeschafft haben, diesen christlichen Glauben, obwohl wir ein christliches Abendland sind. Wir haben diesen ganzen Glauben weggemacht und es funktioniert aber nicht, also haben wir neue Werte geschaffen und die laufen unter politisch korrekt sein. Also es gibt einfach bestimmte Sachen, die darf man heutzutage nicht sagen. Also es gibt eine neue Moral, was gut ist und was schlecht ist. Und ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber jemand hat es mal dann davon gesprochen, dass es eine Zivilreligion ist. Also es gibt eine neue Zivilreligion und in dieser Zivilreligion ist das oberste Motto, alles muss klimaneutral sein und alles muss nachhaltig sein. Das sind neue Werte, die wir als Gesellschaft geschaffen haben. Und wenn wir das nicht tun, sind wir nicht politisch korrekt und dann sind wir nicht damit drin. Ich gebe euch ein Beispiel, die DHL-LKWs, die fahren da draußen rum, die sind alle klimaneutral. Die fahren aber mit Diesel und hauen doch auch CO2 raus. Ich habe mal jemand gefragt von der Tankstelle, was da klimaneutral ist. Ich weiß nicht genau, irgendwo in einem Büro sparen sie ein bisschen Strom. Dann ist das klimaneutral. Also alles muss grün und klimaneutral sein. Und was ich sagen wollte letztes Mal, und das, da hat man mich, glaube ich, missverstanden, das ist eine neue Zivilreligion. Das ist ein Ersatz für die Religion mit Gott. Jetzt gebe ich euch ein anderes Beispiel, wo das jetzt hingeführt hat, Moral. Also Moral bestimmt immer, das ist gut und das ist schlecht. Und unsere Gesellschaft drückt uns eine neue Moral auf. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe früher in Emmending gewohnt, da hat man einen Baum abgesägt. Da gab es Proteste von der Stadtbevölkerung, es gab eine Bürgerbewegung, dass diese alte Kastanie nicht abgesägt werden darf, obwohl sie innen morsch war. Im Freiburger Park ist jetzt eine umgestürzt, die hatte auch diesen Pilz. Schlussendlich wurde sie gefällt, aber du kannst heutzutage in Deutschland nicht einfach einen Baum fällen. In Kenzingen war das Gleiche. Aber im Gegenteil, du kannst in Deutschland ein Kind töten. In Deutschland gibt es 100.000 Abtreibungen pro Jahr. So ein großes Stadium haben wir gar nicht in Deutschland. 100.000 Kinder werden getötet, das geht ganz einfach. Du gehst dazu pro Familia, hört sich auch gut an. Du machst dir einen Termin und dann kriegst du einen Termin für eine Abtreibung und du tötest ein Kind. Und wer Frauen kennt, die abgetrieben haben, das ist immer ein Schmerz, der bleibt, das geht nicht mehr weg. Also wir haben eine Werteverschiebung von Moral. Wir können töten, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber im Gegenteil, wir können nicht einen Baum absägen. Merkt ihr diese Verschiebung von Moral? Das wollte ich sagen, das habe ich jetzt nochmal erklärt. Weil eben was an mich herangetragen wurde, ist, dass man dann ja sagt, hey, wenn ich das jetzt meinen Kindern das hören, was du gesagt hast, dann hören die auf, diese Umwelt zu schützen und hören auf, was Gutes zu tun für diese Umwelt. So habe ich es nicht gemeint. Genau, und das Zweite, wovon ich gesprochen habe, war dieses One World Government, also diese eine Weltregierung. Und da habe ich kurz die WHO als Beispiel genannt, die ja diese einheitlichen Maßnahmen erlassen hat. Und da gab es eben die Rückmeldung, dass das eine Verschwörungstheorie ist. Das waren ja alles so Nebensätze, deswegen, ich müsste natürlich mir da viel Zeit nehmen, aber eigentlich habe ich mir immer vorgenommen, mich nicht zu politischen Angelegenheiten zu äußern, weil es ja nicht Aufgabe der Kirche ist. Aber was ich sagen wollte, ich sehe an verschiedenen Punkten eine Entwicklung zu einer eine Weltregierung. Und dann lese ich in der Bibel, in Offenbarung 13, wo es ja heißt, dann, dass dieser Drache kommt und dass er gegen die Heiligen kämpft, dieses Tier, und dass alle Nationen, und es wird eine Herrschaft sein über alle Nationen und über alle Völker. Das heißt, die Bibel spricht eigentlich klar davon, sie zeigt uns die Zukunft, dass es irgendwann eine Weltregierung geben wird, an deren Spitze ein antichristlicher Chef steht, der dann die Herrschaft übernimmt. Das sagt die Bibel. Und was ich letztes Mal lediglich sagen wollte, dass an allen Ecken darauf hingearbeitet wird. Zum Beispiel im finanziellen Bereich habe ich dann das Beispiel gegeben, dass halt man versucht, jetzt eine neue Weltwährung einzuführen, also quasi digitales Bankengeld und dieses Bargeld abschaffen. Aber es war nur so ein Beispiel. Aber im Prinzip steht es in der Bibel, dass das kommt. Und die WHO, das war nur ein Beispiel von vielen. Man sieht es eigentlich an allen Ecken. Der Papst versucht jetzt, diese ganzen Religionen zu vereinen. Dann diese Verschiebung von Geld, also jetzt zum Beispiel die ganzen Ölkonzerne, die machen 17 Milliarden Gewinn, haben die jetzt, glaube ich, gemacht, während wir einfach mehr Öl zahlen. Also diese Inflation, habe ich von diesem Reiter gesprochen, die zunehmen wird. So, die Bibel sagt, dass irgendwann ein Maß Weizen, also ein Liter Weizen, irgendwann einen Tageslohn kostet. Ich bin heute gelandet in Hesekiel 37, also nicht in der Offenbarung. Die Stelle war mir auf dem Herz und wir hören jetzt einfach das gesprochen. Hesekiel 37, Vers 1 bis 14.
Kapitel 37. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem: So spricht Gott der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen, und ihr sollt leben. Und ich werde euch wieder in euer Land bringen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der Herr.
Wir sind in Hesekiel 37 gelandet heute, was ganz anderes. Er war ein Prophet und ein Priester in Babylon und er bekommt vom Geist Gottes so eine Vision, was er sprechen soll. Bei uns daheim früher war es immer so, wenn man irgendwas verloren hat, und das ist ja bei Kindern immer so, hat man die Mama gefragt: Mama, hast du meine Schuhe gesehen? Das ist heute noch so. Heute Morgen habe ich meine Frau gefragt: Hast du meinen Gürtel gesehen? Und ich weiß nicht, wie Frauen das machen, aber die wissen immer, wo alles ist, ob die so ein fotografisches Gedächtnis haben, wo die das immer abspeichern. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber meine Mutter, wenn sie mal was nicht gewusst hat, dann hat sie gesagt, das war der Heilige Geist, wenn man was nicht gewusst hat. Ich weiß nicht, ob er den Spruch kennt, im Alemannischen so. Heute würde ich das eigentlich so gar nicht mehr sagen, aber der Heilige Geist, das ist halt sowas, was man nicht versteht. Der Heilige Geist, ja, was ist denn das? Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist der Heilige Geist? Schwierig, weil man sieht ihn nicht. Interessanterweise gibt aber Gott in der Bibel immer so Sachen einen Namen und sagt zum Beispiel, der Geist Gottes ist ein Wind oder Feuer oder wie eine Salbung. Also der Geist Gottes ist wie so ein Wind. Man sieht ihn nicht, sagt Johannes, und man spürt doch, dass er da ist. Wind kann man nicht sehen und man spürt ihn, dass er da ist. Und der Heilige Geist ist aber aktiv. Auch wenn man es nicht sieht, er ist eine Person, beschreibt ihn die Bibel. Sie sagt, dass der Geist uns lehrt, dass er uns Dinge zeigt. Also der Heilige Geist ist tatsächlich wie eine Person. Man kann mit ihm reden. Paulus schreibt sogar, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Also Gemeinschaft heißt für mich, das ist so mein Buddy, der sitzt neben mir oder vielleicht auch ein bisschen ehrenvoller. Der Geist Gottes redet mit mir, der spricht zu mir. Das ist eine Person. Wir denken ja immer, dann kommen wir zu Gott und jetzt denken wir, jetzt müssen wir groß was tun, aber ich glaube, Gott will erstmal immer in diese Beziehung treten, weil der Geist Gottes ist eine Person. Und dann heißt es in der Bibel, die Aufgabe vom Geist Gottes ist, dass er Jesus verherrlicht. Das heißt, der Geist Gottes redet zu uns, auch wenn wir das nicht sehen, das passiert so innerlich im Herz. Und er will immer uns Jesus erklären. Er redet nicht für sich selber. Es heißt, er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Und der Geist Gottes möchte uns immer zeigen, wer ist Jesus und was er getan hat. Und wenn wir dann bei Jesus gelandet sind, Jesus möchte auch nicht auf sich selber hinweisen, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und sagt, ich möchte euch zum Vater bringen. Das heißt, worum es am Schluss geht, ist, dass wir zurückkommen zum Vater, in diese Beziehung zum Vater. So wie der verlorene Sohn und wie der Vater gewartet hat auf den Sohn. Jeden Tag hat er gewartet, bis der Sohn zurückkommt. Und als er gekommen ist, ist ihm der Vater entgegengerannt. Das heißt, der Geist Gottes bringt uns durch Jesus zum Vater. Und so sind immer alle drei aktiv. Der Geist Gottes, Jesus und der Vater. Egal bei was. Immer alle drei. Und manchmal sprechen wir halt von Jesus, manchmal sprechen wir vom Vater und manchmal vom Geist Gottes. Und heute spreche ich über den Geist Gottes. Und jetzt ist hier folgende Situation, wir sind eben in Babylon. Also ihr müsst jetzt mal auf der Landkarte, Israel ist ja da. Dann kam Babylon und hat dieses babylonische Reich und Israel wurde dann weggeführt und sie sind eigentlich in Gefangenschaft und der Tempel war zerstört. Also der Ort, wo Gott wohnte, der haben die Babylonier zerstört. Gott war nicht mehr da. Und jetzt bekommt Hesekiel, der ja als Priester dann auch in diesem Tempel gedient hat, bekommt eine Vision von Gott und er sagt, guck mal, hier ist jetzt ein Tal, hier sind überall Totengebeine. Das sieht er richtig. Also das müsst ihr euch vorstellen, das ganze Industriegebiet, alles voller Knochen und so tote Schädel, wie in so einem Piraten der Karibik oder wie in so einem Film. Das muss schrecklich gewesen sein. So Skelette. Also es war komplett tot, da ist nichts mehr zu machen. Und dann sagt Gott zu Hesekiel, sprich zu diesen Knochen, das Geist Gottes, also Odem, das ist Ruach oder Wind, hebräisch Ruach, und das ist so ein Zeichen für diesen Geist Gottes. Er soll sprechen zu diesen Gebeinen, dass Geist Gottes reinkommt. Und dann sehen wir, wie er das prophetisch spricht, weil Gott es sagt, und wie sich diese Knochen plötzlich formen und aneinander gehen. Also plötzlich sind sie ein Skelett, wo die richtigen Knochen aneinander sind. Und Hesekiel prophezeit weiter zu diesen Knochen, und irgendwann wachsen Sehnen, Muskeln und Haut. Und plötzlich sind sie schon wie Menschen. Und dann fehlt aber noch was. Und dann spricht Hesekiel diesen Geist Gottes hinein. Und in dem Moment, wo der Geist Gottes kommt, entspringt oder entsteht daraus wieder Leben aus diesen toten Knochen. Also Punkt 1, der Geist Gottes kann etwas lebendig machen, was tot ist. Oder das war eigentlich Punkt 2, Punkt 1. Der Geist Gottes ist eine Person. Punkt 2, der Geist Gottes macht etwas Todes wieder lebendig. Jetzt müssen wir wissen, also da steht ja dann Hesekiel 37, dass das eine Prophetie ist für Israel, Vers 11, Kapitel 37, Vers 11. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Also es bezieht sich auf Israel, die ja eben gefangen genommen wurden, Tempel zerstört, ganz viele getötet und die jetzt in Gefangenschaft sind in Babylon. Und jetzt hat Hesekiel diese Vision und sagt, irgendwann wird dieses Haus Israel wieder auferstehen. Und das ist jetzt dieses Wunder, etwas Totes wird lebendig. Israel ist eigentlich für uns sowas, Israel, da können wir nicht sowas mit anfangen oft. Mein Nachbar geht nächste Woche nach Israel zur arabisch-israelischen Verständigung, so ein Schüleraustausch mit der deutschen Schule dort, Talita Kum. Und es ist ein ganz anderer Ansatz, man versucht einfach, wie kann man Frieden stiften zwischen diesen zwei Nationen. Aber was wir oft nicht verstehen ist, dass Gott sich ein Volk erwählt. Erst erwählt er sich einen Mann, Abraham, und aus diesem Mann entsteht ein Volk. Und dieses Volk, das sagt der Doron Schneider, ist ein Werkzeug wie so ein krummer Schraubenzieher. Also Gott hat quasi seinen Werkzeugkasten aufgemacht, hat geguckt und hat den krummsten und schlimmsten Schraubenzieher genommen, vielleicht so ein Schlitz, der vorne wegen abgeschliffen ist. Und den hat er genommen und hat gesagt, mit diesem krutzligen Schraubenzieher, dieses Werkzeug, das nehme ich jetzt und mit diesem Werkzeug will ich der Welt, den Nationen zeigen, wer ich bin. Also Gott sucht sich nicht das größte Volk, wie die Amerikaner oder die Chinesen, sondern so ein ganz kleines Völkchen, wie viele Einwohner haben die? 5 Millionen jetzt in Israel. Dieses kleine Völkchen nimmt er und sagt, an diesem Volk zeige ich, wer ich bin. Und jetzt passiert Folgendes, Israel wird in die babylonische Gefangenschaft genommen, irgendwann sammeln sie sich ja wieder, bauen wieder die Mauern auf und irgendwann gibt es Israel wieder als Staat. Und 70 nach Christus sind die Römer, besetzen sowieso das Land, zerstören die Römer den kompletten Tempel, dass kein Stein mehr steht. Und die ganze Nation Israel, jeder Einzelne, die sind zerstreut in der ganzen Welt. Überall, das Jerusalem und Israel wurde 70 nach Christus komplett vernichtet. Es gab dann auf dieser Festung Masada noch so 300 Juden, so Rebellen. Aber über Jahre hinweg haben sie dann die römische Armee da hin und hat die dann erobert. Und die haben sich dann alle selber umgebracht, aber sie wollten das komplett vernichten, dieses Volk. Und dann passiert Folgendes, Israel ist 2000 Jahre weg. Dieses Volk gibt es nirgends mehr. Es gibt nur noch die Juden, sie verlernen die Sprache und es gibt dieses Land nicht mehr. Und normalerweise, also jetzt als ich bei den Inkas war in Peru und in Südamerika, diese Hochkulturen, die sind alle weg. Du siehst nur noch so Mauern, aber die Hochkultur der Inkas ist verschwunden. Auch diese ägyptische Hochkultur mit diesen Pyramiden ist alles weg. Aber jetzt passiert Folgendes. Gott hat ja gesagt, diese Totengebeine, und das bezieht auf Israel, die werden wieder auferstehen. Jetzt gibt es den Ersten Weltkrieg, dann den Zweiten Weltkrieg. Die Juden werden verfolgt. Der Teufel versucht sie auszurotten, weil sie ja Gottes Werkzeug sind. Und es gibt ja dann die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann sagt man irgendwie, jetzt haben wir so viele Juden getötet, irgendwie, wir müssen denen wieder was Gutes tun, wir müssen denen ein Land geben. Die Vereinten Nationen haben dann beschlossen, dass die Juden wieder ein Land bekommen. Und Großbritannien hat dann dieses Mandat bekommen, dass Israel wieder ein Land bekommt. Ich erkläre es ganz kurz, also da war ja das Osmanische Reich, dieses türkisch-osmanische Reich, also hier Israel und das, dieses ganze Reich. Und die Briten haben dann dieses Mandat für diese Region bekommen und Israel kriegt dann wieder ein Land. Und 1948 rufen sie dann aus, dass sie wieder ein Land haben. Also diese Prophezeiung wird wahr, dass Gott sie wieder sammelt aus allen Völkern und dass Israel wieder ein Land hat. Das, was komplett tot war, 2000 Jahre, existiert jetzt wieder. Und ihr könnt heute in den Flieger steigen und nach Israel gehen und ihr werdet alles dort finden, von dem die Bibel spricht. Ihr werdet ein Land finden, ihr werdet Juden finden, ihr findet diese Festung Masada, ihr findet diese Essener-Gemeinschaft, ihr findet den Tempel, ein Stück von der Tempelmauer, ihr findet den Tunnel vom Hiskia, Israel existiert wieder. Und jemand hat mal gesagt, was ist der größte Gottesbeweis? Und das ist eigentlich die Existenz vom Volk Israel. Also das, was Gott spricht, das passiert. Wenn Gott sagt, diese toten Gebeine, die werden wieder lebendig, dann passiert es. Aber was hat es jetzt mit uns zu tun? Die Bibel sagt, dass wir tot sind, bevor wir Gott kennen. Unser Geist ist tot, wir können Gott nicht erkennen, und unser Herz ist tot, weil es in der Rebellion steckt. Und Punkt 3 ist, was Todes soll lebendig werden. Wo der Geist Gottes ist, da wird was Todes lebendig. Und die Bibel sagt, dass wir tot sind, wenn wir Gott nicht kennen. Unser Geist ist tot, wir können Gott nicht erkennen, und unser Herz, weil es eine Rebellion ist. Aber Gottes Geist möchte das, was tot ist, in unserem Leben wieder lebendig machen. Erst indem er uns einen neuen Geist gibt, sagt Ezekiel, und ein neues Herz. Aber zum Zweiten auch, wenn es gerade Dinge gibt in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, das sind nur noch tote Gebeine, dann sagt Gott, dass er das lebendig macht. Und es gibt zwei Dinge, wie das passiert. Und das erste ist durch unsere Identität, und das zweite ist durch das Evangelium. Die zwei Dinge versuche ich euch jetzt noch zu erklären. Unsere Identität. Wer bin ich? Also sagst du vielleicht, ich bin so voll der Loser eigentlich, dann läufst du auch durchs Leben, du kommst irgendwo in einen Raum, schlägst deine Zelt auf und alle denken, oh, das ist voll der Loser. Also ich kenne so Menschen, die denken das von sich selber, und ich denke das dann auch von denen. Die denken, sie sind Loser, und ich denke irgendwie, oh, der ist voll der Loser. Ich erwische mich dann dabei, dass ich das nicht will, ich will ja was Gutes auch über die Person denken. Aber das, was wir über uns selbst denken, das sind wir. Unsere Identität. Und jetzt heißt es aber, dass der Geist Gottes, der gibt uns eine neue Identität. Und diese Identität ist, dass wir ein Kind Gottes sind. Jetzt habt ihr das vielleicht schon oft gehört, ich bin ein Kind Gottes. Das Problem ist aber, das geht manchmal nicht so tief rein in uns, wir hören das. Aber das sind auch noch manchmal andere Sachen, wo wir denken, oh, wenn ich so morgens in den Spiegel gucke, wie ich heute ausschaue und so, heute fühle ich mich nicht gut, und plötzlich ist diese Identität weg. Diese Identität, dass wir Kinder Gottes sind, das muss ganz tief fallen, und der Geist Gottes, der möchte das ganz tief in unser Herz hineinprägen. Es heißt nämlich in Römer 8, dass der Geist Gottes Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und Vers 16, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das möchte der Geist Gottes heute Morgen, wenn irgendwas in deinem Leben tot ist und kein Fleisch mehr dran und kein Geist, dann sagt Gottes Wort, dass da der Geist Gottes dir etwas zeigen möchte. Er gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er möchte dir zeigen, dass du ein Kind Gottes bist. Was heißt denn das, dass du Kind Gottes bist? Der Geist Gottes möchte, dass wir damit anfangen, mal zu leben im Alltag. Boah, dann habe ich ja einen Vater. Dann kann ich ja jetzt zu dem Vater kommen, kann mit ihm reden. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann bin ich ja auch ein Erbe. Und das Zweite, was der Geist Gottes machen will, damit was Todes lebendig wird, ist, dass wir das Evangelium so in uns haben, dass das so ein Teil von uns wird. Was heißt ein Evangelium? Frohe Botschaft. Und jetzt eine Frage an euch, ihr kriegt jetzt von mir eine Minute Zeit, und in dieser einen Minute müsst ihr mal sagen, was ist denn das Evangelium? Oder für euch, was ist das Evangelium? Wenn das jetzt ganz kurz, im Gemeinderat habe ich die Aufgabe gestellt, in drei Worten zu sagen, was das Evangelium ist. Was kam raus? Gott liebt dich. Und noch irgendwas. Was ist das Evangelium, wenn euch jetzt jemand fragt, heute Morgen, hey, was ist eigentlich das Evangelium? Was würdet ihr dieser Person sagen? So ein kluger Rabbi hat mal gesagt, wenn man die Tora auslegt, gibt es 70 verschiedene Ansätze. Also das ist alles das Evangelium, was er sagt. Aber wichtig ist zu verstehen, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Und das Wort Eu heißt gut und Angelion ist der Botschafter. Das kommt eigentlich aus der Bibel, wenn die Truppen Israels im Schlachtfeld waren, dann musste man irgendwann zu Hause wissen, die Frauen und die Kinder, sind wir am Gewinnen, müssen wir jetzt fliehen? Oder sind wir am Verlieren, müssen wir fliehen? Oder sind wir am Gewinnen und können wir bleiben? Und deswegen hat man irgendwann auf diesen Botschafter gewartet, der diese Nachricht bringt vom Kriegsfeld, wie es gerade aussieht. Und wenn man auf dem Kriegsfeld gewonnen hat, dann kam irgendwann dieser Bote, den hat man Freudenbote genannt. Man hat es ihm schon angesehen, wenn er gelacht hat, war klar, wir sind am Gewinnen und er bringt eine gute Nachricht. Die gute Nachricht, das ist das Euangelium, das Evangelium. Und da ging es darum, die gute Nachricht, dass ein Sieg, dass der Feind besiegt ist. Also vom Wortsinn her heißt es eigentlich, der Feind ist besiegt. Das heißt, das Evangelium, das ist jetzt ein Aspekt, den ich hervorhebe, eure sind auch richtig. Das Evangelium heißt, die Macht des Teufels ist zerstört. Jesus hat es zerstört am Kreuz. Und alles, was jetzt tot war und was jetzt tot ist, kann lebendig werden. Und das Evangelium soll in uns Kraft, wenn wir das hören, das soll in uns Kraft bewirken. Und viel zu oft verkünden wir eigentlich was anderes. Wir sagen, du musst das oder du musst das oder du musst das tun. Aber das Evangelium ist eigentlich, in deinem Leben warst du bisher tot, aber du bist jetzt lebendig. Und es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Jetzt ist nicht mehr der Teufel derjenige, der die Welt regiert, sondern Gott hat einen Sieg vollbracht am Kreuz von Jesus ist es geschehen. Und das ist eine gute Nachricht. Und der Geist Gottes möchte in uns dieses Evangelium groß machen, damit etwas, was bisher tot ist, wieder lebendig wird. Es gibt Dinge in eurem Leben, die sind tot, die leben nicht mehr. Oder es gibt Menschen, da passiert nichts. Und da muss das Evangelium rein. Diese Botschaft, dass Gottes Kraft, dass Gott da ist, dass Gott was verändern kann, dass Gott was Totes lebendig macht. Und das will der Geist Gottes tun in uns. Und das, mein letzter Punkt, wir müssen das Evangelium zu anderen Leuten sprechen. Das verändert erstmal uns selber, das, was du sprichst, verändert dich, weil du es dann wieder anfängst zu glauben. Aber es heißt auch, ihr werdet den Geist Gottes empfangen, sagt Jesus. Ihr werdet Kraft empfangen und der Geist wird über euch kommen und ihr werdet mein Zeuge sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet die Kraft empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes, das hat mir gefehlt, empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Das heißt, wir werden Kraft empfangen. Der Geist Gottes, der kommt über uns und dann werden wir das Evangelium sprechen. Wir sind seine Zeugen, wir bezeugen das Evangelium. Und das ist der dritte Punkt, wo Gottes Geist etwas lebendig macht. Und das ist der Punkt, wo wir zu toten Gebeinen sprechen, wo wir in das Leben anderer Menschen sprechen und etwas Totes in ihnen lebendig wird, wenn sie das Evangelium hören. Und das geschieht durch die Kraft des Geistes, die wird über uns kommen. Wenn wir wieder anfangen, Menschen Zeugnis zu geben, ich weiß nicht, ob ihr es manchmal kennt, bei mir ist es manchmal so, plötzlich fließt da was vom Geist Gottes und ich spüre, jetzt ist Kraft da. Und das ist das Dritte, wo der Geist Gottes etwas lebendig macht, wenn wir das Evangelium verkünden. Und jetzt will ich gar nicht länger darüber reden. Das waren so die Punkte, die ich auf dem Herz hatte. Im Gebet, das eine war, dass ich glaube, dass der Geist Gottes uns zeigen will, dass wir Gottes Kinder sind. Das sagt die Schrift, wir sind Gottes Kinder. Das zweite ist, dass wir durch den Geist Gottes wieder lebendig sind, also das, was tot war, ist lebendig. Das Evangelium, die Macht des Feindes ist zerstört und am Kreuz hat dieser Machtwechsel stattgefunden. Und das dritte ist, das Evangelium rauszutragen, dass wir wieder anfangen, uns danach auszustrecken, wo gibt es Situationen, wo wir das Evangelium verkündigen können. Eine erzähle ich noch, dann höre ich auf. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und eigentlich will ich da immer abschalten und Zeit mit Gott verbringen. Ne? Und plötzlich komme ich so auf eine Ecke, auf so eine große Wiese und denke, oh, was für eine schöne Aussicht. Und da sitzt da aber rechts gerade einer. Ich so, oh nee, jetzt sitzt da einer. Wollte ich doch jetzt gerade hier meine Aussicht genießen. Ich so, ah, servus. Und irgendwann habe ich ihn dann doch angeschaut und ich so, du, ist okay, wenn ich hier auf die Wiese, weil ich habe irgendwie so gemerkt, die Wiese gehört, glaube ich, ihm. Ich so, ist das deine Wiese? Und er so, nee, ich wohne nur hier. Da fährst du da irgendwo in der Pampa, in den Reben, in Kenzing rum, plötzlich wohnt da jemand auf einer Wiese. Und irgendwie ist es aber so passiert, dann habe ich irgendwann drüber einfach über Jesus erzählt. Ich habe es einfach gemacht. Ich glaube, wir müssen das manchmal einfach machen. Und er hat gesagt, ah ja, Jesus, ja, Jesus ist cool irgendwie, ja. Doch, ich glaube auch, dass er bald wiederkommt. Ich so, was erzählt, ist ja krass, was er so redet, ne? Ja, und da war schon mal jemand da, der war auch von so einer Gemeinde, der hat mir mal eine Gasflasche gebracht. Also der wohnt da oben irgendwo und scheinbar möchte Gott ihn erreichen. Also Gott möchte, es gibt Menschen, die möchte Gott erreichen. Und der Geist Gottes möchte uns gebrauchen und führt uns in Situationen, wo wir das Evangelium sprechen dürfen. Und er sagt, dass ihr dann auch die Kraft kriegt, es zu sprechen. Und es verändert uns oft selber mehr, wie es den anderen verändert. Der Geist Gottes stiftet unsere Identität. Wir sind Kinder Gottes, das ist unsere Identität. Wir haben das Evangelium und wir sind berufen, das Evangelium weiterzugeben. Und diese Prophetie von dem Geist Gottes war alles, was tot ist, wird lebendig. Da, wo der Geist Gottes kommt, wird Todes lebendig. Und jetzt würde ich einfach noch mit uns beten und dem Geist Gottes Raum geben. Dass er das in uns, dass das ganz tief, das muss irgendwie so tief rein. Dazu würde ich euch einladen, dass wir dem Geist Gottes jetzt diesen Raum geben, dass er das in unser Herz pflanzt.